Die Philadelphia Kirche Gottes präsentiert das Leben und die Lehren von Jesus Christus mit Stephen Flurry. Nun wollte ich zu dieser Sache mit dem Geheimnis der Trinitätslehre kommen. Bis zum 4. Jahrhundert gab es eine doppelte, sehr heftige Kontroverse, die um Rom tobte. Und Rom war zu jener Zeit das Zentrum dessen, was man Christentum nannte. Und dann gab es da einen Doktor Arius, ich meine, einen Priester aus Alexandria, der einen erbitterten Streit mit den Bischöfen in Rom über diese Dreifaltigkeit führte. Die Bischöfe von Rom wollten die Dreieinigkeitslehre, und tatsächlich hatten sie hatten dasselbe Evangelium, das eigentlich aus dem alten Babylon stammte, der babylonischen Mysterienreligion. Dr. Arius lag nicht richtig, er hatte nicht die Wahrheit, aber zumindest war er gegen die Dreieinigkeit. Um ihnen zu zeigen, wie blutig es war, er wurde schließlich verbrannt. Diese Frage, beide Fragen wurden von Kaiser Konstantin im Jahr 325 nach Christus geklärt. Konstantin war ein römischer Kaiser. Konstantin behauptete, er habe einmal eine Vision gehabt von einem Kreuz, und es hieß, in diesem Zeichen wirst du siegen. Also sagte er, nun, ich sage euch, ich werde die christliche Religion annehmen. Vielleicht kann ich diese Schlacht gewinnen, in die ich ziehe, in einem Krieg. Und er gewann diesen Krieg tatsächlich. Also sagte er, nun, ich werde der christlichen Kirche beitreten. Er kam nicht so dazu wie ich. Er sagte einfach, ich trete der christlichen Kirche bei. So machen es die meisten Leute. Sie gehen einfach hin und treten ein, wie man einem beliebigen Verein beitritt. Doch Konstantin war es, der diesen Streit beilegte. Er berief das sogenannte Konzil von Nicäa ein, und dort wurde die Dreifaltigkeit offiziell und ebenso Ostern. Und jeder, der das Passafest feierte, wurde verfolgt und wahrscheinlich als Märtyrer getötet.
Wichtige geschichtliche Hintergründe, die Herbert Armstrong 1978 behandelte. Das war etwa 7 oder 8 Jahre vor seinem Tod. Wir sprechen über diese große Kontroverse, die in der Kirche stattfand, die die Welt als christlich ansieht, aber sie geschah volle 3 Jahrhunderte nach dem Wirken von Jesus Christus. Diese große Kontroverse wurde von einem römischen Kaiser beigelegt. Er war nicht einmal ein Mann der Kirche, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber er, Konstantin, entschied, dass die Kirche die Dreieinigkeitslehre befolgen, bewahren oder lehren sollte. Wir werden uns diese Kontroverse in der heutigen Sendung ansehen. Hallo zusammen und willkommen zurück bei Das Leben und die Lehren Jesu Christi. In diesem Programm untersuchen wir sorgfältig die einzige verlässliche Informationsquelle, die es über das Leben und die Lehren Christi gibt. Sie müssen in der Bibel nachsehen, um zu beweisen, ob es eine wahre Lehre Gottes ist. Sie können nicht einfach hinnehmen, was irgendein Mensch sagt. Sie können nicht hinnehmen, was ein römischer Kaiser sagt. Was sagt die Bibel? Was hat Jesus gelehrt? In den letzten Monaten hat Papst Leo XIV. Von Rom aktiv daran gearbeitet, die Einheit unter den vielen verschiedenen christlichen Konfessionen zu fördern, die man heute in der Welt sieht. Und es gibt Hunderte davon, sei es die römisch-katholische Kirche, die orthodoxen Anhänger oder protestantische Konfession. Der Papst veröffentlichte dieses Dokument über die Einheit des Glaubens und sprach über das Konzil von Nicäa, auf das Herbert Armstrong dort anspielte, und wir haben gerade den 1700. Jahrestag dieses Konzils begangen. Es war also in den Nachrichten und deshalb hat Papst Leo auf dieses Ereignis aufmerksam gemacht. Herr Armstrong spricht in seinem Buch »Geheimnis der Zeitalter« über diese Geschichte. Und wir schreiben auch darüber in diesem Buch, das wir heute vorstellen möchten, die wahre Geschichte der wahren Kirche Gottes. Es spricht von dieser großen Kontroverse, dem Geheimnis der Dreifaltigkeit. Es liefert Ihnen wichtige Geschichte, wie Sie gerade zu Beginn gehört haben. Papst Leo sagte kürzlich, Kaiser Konstantin erkannte, dass die Einheit der Kirche und tatsächlich des gesamten Reiches in Gefahr war. Er berief daher alle Bischöfe zu einem ökumenischen oder allgemeinen Konzil nach Nikäa ein, um die Einheit wiederherzustellen. Die Synode, bekannt als die Synode der 318 Väter, wurde vom Kaiser geleitet und die Anzahl der versammelten Bischöfe war beispiellos. Also mehr als 300 Bischöfe, die zusammenkamen, um diese wichtige Lehre zu debattieren. Ich meine, die Trinitätslehre ist wie das Fundament des traditionellen Christentums. Das war gewaltig. Und wie gesagt, es geschah volle 3 Jahrhunderte nach dem Wirken Christi. Warum war es damals umstritten? Warum war es im 1. Jahrhundert nicht umstritten? Papst Leo übergeht in diesem Dokument einfach die Tatsache, dass es ein römischer Kaiser war, der den Streit beilegte. Und natürlich standen die katholischen Bischöfe voll und ganz dahinter. Dr. Arius, wie Herbert Armstrong dort erwähnte, war dagegen, und Sie sehen, was ihm widerfuhr, weil er dagegen kämpfte. Herr Armstrong sagt in »Geheimnis der Zeitalter«: Im Jahr 325 nach Christus berief Kaiser Konstantin das Konzil von Nicäa ein, um diese Kontroversen beizulegen. Konstantin war damals noch kein Christ, aber als politischer Herrscher übernahm er die Kontrolle. Das Konzil billigte sowohl die Ostersonntagslehre als auch die Dreifaltigkeit. Konstantin, damals ziviler Herrscher, machte es zum Gesetz, doch er konnte es nicht zur Wahrheit machen. Ich meine, wenn ein Kaiser sagt, dies wird die Lehre sein, dies ist nun Gesetz, dann bedeutet das nicht, dass es die Wahrheit ist. Das bedeutet nicht, dass man es in der Bibel belegen kann. Tatsächlich wird das Wort Dreieinigkeit nirgendwo in der Bibel erwähnt. Man kann es nicht finden. Man kann es nirgendwo finden. Dies ist ein Zitat aus diesem Buch. Falls Sie es noch nicht in Ihrer Bibliothek haben, rufen Sie unsere Mitarbeiter an und fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar von »Die wahre Geschichte der wahren Kirche Gottes« an. In diesem Buch sagt mein Vater: Stellen Sie sich einen politischen Herrscher vor, der Gesetz und Lehre in der Kirche festlegt. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein solch satanisches Werk in Gottes wahrer Kirche vollbracht werden könnte. Aus dieser Diskussion heraus wurde die Lehre von der Dreieinigkeit, wie sie heute von vielen Kirchen verstanden wird, schließlich formalisiert. 3 Jahrhunderte nach dem Wirken von Jesus Christus war Konstantin zufrieden. Ja, nehmen wir die Dreifaltigkeit. Und das wurde zur Lehre der römisch-katholischen Kirche. Mein Vater sagt, dies war ein Wendepunkt in der Geschichte der Welt. Ich meine, das war eine riesige Entwicklung. Es heißt, alles begann mit Konstantin und dem Konzil von Nicäa. Wie ich zu Beginn dieser Sendungen in dieser Show sage, werden wir die einzige verlässliche Informationsquelle, die es in Bezug auf Jesus Christus und seine Lehren gibt, sorgfältig untersuchen. Achten Sie auf Johannes 1. Sie können schon einmal dorthin blättern und während Sie das tun, möchte ich Ihnen eine Montage zeigen. Das sind viele verschiedene Prediger, die versuchen, die Lehre von der Dreifaltigkeit zu erklären. Clip 2.
Die Lehre von der Dreieinigkeit ist der Glaube, dass Gott eins im Wesen und drei in der Person ist.
Eine der Arten, wie die Kirche dies visuell ausgedrückt hat, ist ein Diagramm, das wirklich hilft wegen der Ist- und Ist-Nicht-Beziehungen. Sie werden beim Betrachten feststellen, dass der Vater nicht der Sohn ist, der Sohn nicht der Geist ist. Und doch ist der Vater Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott.
Es gibt drei Wehreinheiten und es gibt ein Was. Drei Wehreinheiten und ein Was. Das heißt, die drei Wehreinheiten sind die Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das Was, das ist das Tri der Trinität. Das Was, der Einheitsteil, das ist Gott. Es gibt einen Gott. Es gibt drei Personen in dem einen Gott. Das ist die Trinität auf den Punkt gebracht.
Die Dreifaltigkeit ist also Gott, der sich selbst vollkommen erkennt und somit als eigenständiges Wesen hervortritt, und Gott, der sich selbst vollkommen liebt und somit hervortritt. Man hat also den Vater als Ursprung, den Sohn, der von Ewigkeit her erkannt wird, und den Geist, der von Ewigkeit her gefühlt und genossen wird.
Der Vater erzeugt, erschafft, wenn man so will, dieses vollkommene Abbild seiner selbst. Wir nennen das den Sohn. Was geschieht, wenn der Vater und der Sohn einander von Ewigkeit her ansehen. Sie verlieben sich notwendigerweise ineinander. Augustinus nannte dies Amor Sui, Selbstliebe. Fulton Sheen sagte bekanntlich, dass Vater und Sohn, wenn sie einander ansehen und ihre vollkommene Vollkommenheit erkennen, eine Art Seufzer der Liebe aushauchen. Wir nennen diesen Hauch den Spiritus Sanctus, den heiligen Hauch, den heiligen Geist.
Nun, stellen Sie es sich so vor. Hier ist eine zweidimensionale Ebene und hier ist ein dreidimensionales Objekt, das durch die zweidimensionale Ebene hindurchgeht.
Okay, richtig. Aus dieser Perspektive befinden sich die dreidimensionalen Objekte über und unter der Ebene.
Also jetzt ergibt es Sinn, aber stellen Sie sich vor, Sie wären eine zweidimensionale Person, die auf der zweidimensionalen Ebene feststeckt. Was würden Sie sehen?
Ich weiß es nicht. Was würde ich sehen?
Nun, es würde so aussehen.
Oh ja, okay. Aus dieser Perspektive sieht es unmöglich aus. Es ist ein Objekt und die, dann zwei Objekte und dann drei.
Aber in Wirklichkeit sind sie alle eins, nur nicht auf eine Weise, die du begreifen kannst.
Es klingt nicht sehr klar, wissen Sie, wie Sie es erklären. Viele von Ihnen nutzen keine heiligen Schriften. Auch hier müssen wir uns der einzigen verlässlichen Quelle zuwenden, die es in Bezug auf die Lehren Jesu Christi, die Lehren Gottes, gibt. Paulus sagte im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Ich sorge mich, dass der Teufel euch von der Einfachheit Christi abbringt. Ja, natürlich müssen wir studieren. Wir müssen wie die Beröer sein. Aber wenn wir demütig und kindlich sind, wird Gott die Wahrheit offenbaren. Beachten Sie Johannes. Das ist Johannes 1,1. Da steht, im Anfang, ich meine, hier ist der Anfang von allem. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott und das Wort. Zwei Wesen. Und Sie lesen später in diesem Kapitel, dass das Wort Fleisch wurde, Jesus Christus. Und danach ist die Rede von Gott, dem Vater, und Christus, dem Sohn. Wovon sprechen wir hier also? Wir sprechen von einer Familie. Keine Dreifaltigkeit, eine Familie. Nun, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Das sehen wir später, wenn wir Zeit haben. Aber konzentrieren wir uns erst einmal auf diese Beziehung. Sie waren eins. Sie waren Vater, Sohn, eins, genau wie eine Familie eins ist. Eine Familie. Langes Kommentar sagt, das Wort bezeichnet die innigste und göttlichste Art der Beziehung zu einem anderen. Das ist das Wort mit... Das Wort war bei Gott eine innige Beziehung. Hier steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es heißt, dasselbe war im Anfang bei Gott. Herr Armstrong sagt hier in Geheimnis der Zeitalter, das Wort und Gott lebten. Was taten sie? Sie erschufen. Wie lebten sie? Wie sah ihr Lebensstil aus? Sie lebten nach ihrem vollkommenen Charakter, dem Weg der ausströmenden Liebe. Es heißt, als Jesus getauft wurde, sagte Gott, der Vater, du bist mein geliebter Sohn. Gott liebte das Wort und das Wort liebte Gott und gehorchte ihm vollkommen. Was für eine Beziehung! Christus war direkt dort am Herzen des Vaters. Beachten Sie Vers 3. Er sagt, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und in ihm, Vers 4, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ich meine, Jesus kam auf diese Erde, Gott im Fleisch. Er kam als ein Licht in diese Welt. Aber wie man später im Johannesevangelium sieht, lieben die Menschen die Finsternis. Also lehnten sie Christus ab. Sie lehnten Gott im Fleische ab. Gottes Plan jedoch, ich meine, er besteht weiterhin. Vers 9, weiter unten heißt es, das war das wahre Licht, wieder in Bezug auf Christus, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Vers 10, er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Sie sehen, die Welt hat Gottes Wahrheit abgelehnt. Sie lehnten den Sohn Gottes ab. Vers 11 fährt fort, Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich meine, denken Sie einen Moment über diese Aussage nach. Christus kam, wie wir kürzlich in dieser Sendung besprochen haben, um Jünger oder Schüler zu lehren und auszubilden. Und beachten Sie das Potenzial. Es wird hier deutlich. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Christus war also der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Und hier arbeitet Christus mit Jüngern, damit auch sie Söhne Gottes werden können. Vers 13. Da heißt es, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Mein Vater schrieb in der Broschüre, vom Anfang an. Gott hat uns dazu berufen, Söhne Gottes zu sein, Söhne des Vaters, die Braut Jesu Christi. Es ist die höchste Ehre, die Gott geben kann. Gott baut eine Familie auf. Gott ist unser himmlischer Vater. Und das kann man nicht einfach wegspiritualisieren. Ich meine, wir haben die Institution der Familie, Ehe und Familie im physischen Bereich, weil Gott sie erschaffen hat. Man kann es in 1. Mose 2 sehen, denn er möchte uns helfen zu verstehen, was er tut, was sein Ziel und sein Plan ist. Vers 14 sagt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, so heißt es, als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ward Fleisch. Welch ein unglaublicher Zweck und Plan, den Gott hier unten verwirklicht. Ich erwähnte das Buch »Die wahre Geschichte von Gottes wahrer Kirche« und diesen kleinen Nachdruck hier. Ist Gott eine Dreieinigkeit? Sie können das zusammen mit dem Buch erhalten und auch unser Trompetmagazin abonnieren, wenn Sie möchten. Aber weiter in Johannes 1, beachten Sie dies. Da steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Hier wieder, diese enge und vertraute Beziehung. Und hier steht, er hat ihn kundgetan. Christus war also direkt bei Gott, im Schoß Gottes, dem Gott, der sein Vater wurde, sobald Jesus als Sohn Gottes im Fleisch erschien. Er wurde physisch geboren. Und später wurde er geistlich durch eine Auferstehung von den Toten geboren. Das steht im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 4. Lesen Sie es. Dies sind die Lehren Gottes, die Wahrheit der Bibel. Doch bevor er im Fleisch erschien, Jesus Christus, waren es Gott und das Wort, wie wir gerade lasen. Mein Vater sagt in dieser Broschüre, von Anfang an, diese beiden göttlichen Wesen haben die engste, vertrauteste Beziehung, die jemals im Universum bekannt war, bei weitem. Denken Sie an die engste Vater-Sohn-Beziehung, die Sie je gesehen haben. Sie reicht bei weitem nicht an die Vertrautheit dieser göttlichen Familienbeziehung heran. In »Das unglaubliche menschliche Potenzial« schreibt Herbert Armstrong, »die menschliche Familie ist das genaue Abbild der göttlichen Familie.« Gott hat die Ehe und das Familienleben keiner anderen Lebensform verliehen, außer dem Menschen, dessen Bestimmung es ist, in die Familie Gottes einzutreten. Sehen Sie, das ist etwas, das Sie verstehen können. Es liegt eine Einfachheit in diesem Zweck, in diesem Plan. Er ist nicht verwirrend. Er ist nicht unbegreiflich, nicht wenn man kindlich ist. Nicht, wenn Sie ein Suchender nach der Wahrheit sind, nicht, wenn Sie Ihren Lebenszweck kennen wollen. Gott kann es Ihnen zeigen. Wir sind im Johannesevangelium. Beachten Sie Kapitel 10. Johannes Kapitel 10. Während Sie dorthin blättern, erwähne ich nur einen Vers aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11, wo Paulus sagt, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes. Also Gott, Gottes Geist, ist seine Kraft. Es ist sein Verstand. Es ist seine Liebe. Und Gott möchte uns diesen Geist geben. Und beachten Sie, Paulus sagte in demselben Vers, dass es auch einen menschlichen Geist im Menschen gibt. Und das ist es, was uns so einzigartig und anders macht als alle Tiere, die wir auf der Erde sehen. Wir können denken und schlussfolgern. In diesem Sinne haben wir einen gottähnlichen Verstand. Wir können Entscheidungen treffen. Wir können wählen. Wir können uns für das Leben entscheiden. Wir können wählen, den Weg Gottes zu gehen, um einen gottgefälligen Charakter aufzubauen. Römer 8 spricht davon, dass der Geist Gottes sich mit unserem menschlichen Geist verbindet. Das macht uns zu Söhnen Gottes. Hier wieder die Familie Gottes. Beachten Sie Johannes 10, Vers 30. Christus sagte: Ich und der Vater sind eins. Wir haben gerade gesehen, wie eng, wie innig diese Beziehung in Johannes 1 beschrieben wird. Und hier in Johannes 10 ist es genau dasselbe. Ich meine, wir sprechen hier von vollkommener Einheit und Einssein. Sie sind eines Sinnes. Sie verwalten dieselbe Regierung. Sie sind in dasselbe Werk eingebunden. Vollkommene Einheit. Vers 31. Da hoben die Juden. Das ist, nachdem er sagt, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Warum wollten sie ihn für diese Aussage steinigen? Mein Vater und ich, wir sind eins. Da ist eine Einheit. Da ist ein Einssein. Vers 32. Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Für welches dieser Werke steinigt ihr mich? Wisst ihr, wofür? Wofür nehmt ihr Steine auf, um mich zu töten? Und Vers 33. Die Juden antworteten ihm: Nicht um eines guten Werkes willen steinigen wir dich, sondern wegen Gotteslästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Diese Aussage löste also den Vorwurf der Gotteslästerung aus. Die Juden glaubten an einen Gott, nicht an zwei, nicht an drei. Sie hoben Steine auf und waren bereit, Christus zu ermorden. Beachten Sie Vers 34. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn Sie eine King James Bibel haben, sehen Sie am Rand, dass er sich auf Psalm 82 bezieht. Diese Juden, ich meine, sie, das sind die jüdischen Eliten. Das sind die Anführer der jüdischen Religion. Und sie waren stolz darauf, wirklich, wissen Sie, nach dem Alten Testament zu leben. Das taten sie zwar nicht, aber sie dachten es. Sie hielten sich für Nachfolger des Mose. Und Christus sagte: Ihr folgt Mose nicht. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Mose hat von mir geschrieben. Sie lehnten Christus ab. Doch hier verweist Christus sie auf ihre alttestamentliche Bibel, Psalm 82, und er sagt: Ihr seid Götter. Götter im Plural. Achten Sie darauf, was mein Vater im Johannesevangelium schrieb. Er sagt dazu: Was für eine kraftvolle Aussage. Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, sagte: Warum seid ihr so aufgebracht, wenn ich euch sage, dass ich der Sohn Gottes bin? Seht doch, es steht genau da in eurer eigenen Bibel, dass ihr Götter seid. Ihr alle habt das Potenzial, Gott zu sein, so wie Gott es ist. Jesus Christus kam im Fleisch, um nicht nur den Vater und die Gottfamilie zu verkünden, sondern um der Menschheit die Tür zu öffnen, als Söhne Gottes einzutreten, um tatsächlich Götter zu werden. Denken Sie nun über die Aussage von Herrn Armstrong in Geheimnis der Zeitalter nach, wo er sagte: Die Dreieinigkeitslehre schließt die Menschheit im Grunde von der Gottheit aus. Wohingegen Jesus, Sie haben es gerade in Johannes 10 gelesen, Jesus sagte: Ihr seid Götter. Ihr alle habt dieses Potenzial, wenn ihr bereit seid, Gottes Weg zu gehen. Wenn ihr bereit seid, diese Lebensweise zu leben, wenn ihr demütig genug seid, vor Gott zu bereuen, eure Wege zu ändern und Gottes Hilfe und Kraft zu empfangen. Damit du so leben kannst, wie Jesus es tat. Vers 35, da heißt es: Wenn er sie Götter nannte, zu denen das Wort Gottes kam und die Schrift kann nicht gebrochen werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst, weil ich sagte, ich bin der Sohn Gottes? Nun, das ist die Reaktion unter den jüdischen Eliten. Und wenn man wirklich an das denkt, was mit Konstantin und den Bischöfen von Rom und Dr. Arius 3 Jahrhunderte nach dem Wirken Christi geschah, sehen Sie nur, wie verwirrt diese Welt über die Gottheit ist, über Gottes Absicht und Plan, über Gott und das Wort, oder denjenigen, der Jesus Christus wurde, über den Heiligen Geist. Lassen Sie uns in Lukas 24 schließen. Lukas 24. Sie können in Ihrer eigenen Zeit in Apostelgeschichte 2 nachlesen, wie der Geist Gottes, Gottes Kraft, die Kirche erfüllte. Er kam in Apostelgeschichte 2 in die Kirche wie ein gewaltiger Braus, heißt es dort. Das ist, ich meine, der Wind ist unsichtbar, aber man merkt sicherlich, wenn er stark weht. Man kann ihn spüren. Man kann seine Gegenwart spüren. Gott vergleicht das mit seinem Heiligen Geist. Er ist unsichtbar, aber er ist Gottes Kraft. Es steht hier in Lukas 24, Vers 46. Und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Reue zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Ich meine, hier gibt Christus seinen Jüngern die Botschaft, die sie predigen sollten. Und dann Vers 49, er sagt, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibet in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe, bis ihr erfüllt seid mit dem Geist Gottes. Es ist Gottes Geist. Er ist von Gott. Gott der Vater, Christus der Sohn. Und Christus und Gott in diesem großartigen Vorsatz und Plan, diesem unglaublichen menschlichen Potenzial, um den Titel eines Buches von Herrn Armstrong zu verwenden, dass die gesamte Menschheit in diese Gottfamilie hineingeboren wird. Wir müssen dieses Thema in einer zukünftigen Sendung noch etwas vertiefen, aber für heute ist unsere Zeit um. Wir danken Ihnen, dass Sie bei der heutigen Sendung dabei waren, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Als Jesus Christus die neutestamentliche Kirche gründete, sagte er, die Pforten der Hölle würden sie nicht überwältigen. Er prophezeite 7 aufeinanderfolgende Kirchenzeitalter vor seinem zweiten Kommen und sagte sogar den vorherrschenden Charakter eines jeden voraus. Während jeder Ära haben Gottes treue christliche Streiter gegen eine mächtige falsche Kirche gekämpft, um die wahren Lehren der Heiligen Schrift zu schützen und zu bewahren. Bestellen Sie die wahre Geschichte von Gottes wahrer Kirche, um die faszinierende historische Saga von Gottes einziger wahrer Kirche und ihrem 2000-jährigen Krieg gegen die große falsche Kirche zu entdecken. Fordern Sie auch unseren kostenlosen Nachdruck an. Ist Gott eine Dreifaltigkeit? Verstehen Sie die wahre Natur Gottes und wie sie mit dem unglaublichen menschlichen Potenzial zusammenhängt. Traditionelle Lehren über die Dreifaltigkeit beschränken Gott auf 3 Personen, aber die Bibel offenbart, dass Gott eine Familie ist. Zu wissen, wer und was Gott wirklich ist, wird Ihren Geist für Ihre großartige Zukunft öffnen. Unsere gesamte Literatur ist für Sie kostenlos und ohne Verpflichtung erhältlich. Fordern Sie unsere kostenlose Broschüre, die wahre Geschichte von Gottes wahrer Kirche und unseren Nachdruck, Ist Gott eine Dreieinigkeit, an. Bestellen Sie jetzt.